Datenschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kinderschutz im Dialog, der Systemversteher-Podcast. Hallo Carsten.
Hallo Alex.
Heute wollen wir gemeinsam sprechen darüber, wie das ist, wenn wir Kinder und Jugendliche lange in der Jugendhilfe begleiten. Wir richten unseren Fokus heute also auf stationäre Jugendhilfe, auf langfristig angelegte Jugendhilfe. Wir haben hier bei uns auf dem Gelände verschiedene Formen davon, Konzepte, die anbieten, dass Kinder und Jugendliche für einen sehr begrenzten Zeitraum bei uns sind, aber eben auch die klassischen Verbeheimatungen. Und im Rahmen dieser Verbeheimatung will ich mit dir sprechen über Bindung und Beziehung und ob das immer die Lösung ist oder ob sich trotz einer guten Beziehung Prozesse verändern. Was ist deine Idee dazu?
Also was heißt trotz? Ich würde sagen, in einer guten Beziehung verändern sich Dinge und das ist gut so. Und das weiß ja jeder, der privat Kinder erzieht, dass nicht jede Lebensphase gleich ist. Und es gibt bestimmte Lebensphasen, die sind davon gekennzeichnet, dass man sich abgrenzt, dass man seine eigene Identität entwickelt. Und zwar nicht, weil das irgendwie schräg ist, sondern weil es dazugehört, was essentiell zu einer guten, gesunden Entwicklung dazugehört, sich abzugrenzen, Erwachsene doof zu finden und seinen eigenen Weg zu gehen, Regeln zu brechen. Also Regeln brechen ist wirklich was, wo ich denke, das gehört zum Erwachsenwerden. Wenn du keine Regeln brichst, dann ist es schwierig, deine Autonomie zu finden. Also ja, Prozesse verändern sich und zwar nicht trotz gelingender Beziehungen, sondern ich würde sagen, wenn du eine gelingende Beziehung hast, dann verändern sich Dinge. Und dann werden Dinge übrigens auch schwierig. Ich glaube sogar, dass eine gelingende Beziehung eine tragfähige Grundlage darstellt, um mich auszuprobieren, um in dieser Beziehung auch mal an Grenzen zu gehen und vielleicht sogar, dass man von außen das Gefühl bekommt, oh, da setzt jemand Beziehungen aufs Spiel. Ich glaube, das macht eine gelingende Beziehung möglich.
Bedeutet das für mich, wenn der Grundstein gut ist, die ich in Bindung und Beziehung investiert habe, ich in einem guten Kontakt bin, mich da immer wieder reingebe, dann kann ich alles aushalten?
Das wäre mir wahrscheinlich eine Spur zu pauschal. Aber ja, wenn ich in eine gelingende Beziehung erstmal investiere und einen guten Grundstein lege, dann macht das natürlich eine Menge aus. Also wo Vertrauen wächst, ist vieles möglich. Und ich glaube, darüber haben wir ja schon mal in anderen Folgen gesprochen, wie wichtig das ist, am Anfang eine Menge dafür zu tun, dass Vertrauen wachsen kann. Also ich erinnere nochmal dran, der Unterschied zwischen stationärer Jugendhilfe und einer Familie ist ja, da ist eine ganze Menge vorher passiert. Und machen wir uns mal nichts vor, da ist eine ganze Menge Schlimmes vorher passiert, dass ein Staat, dass eine Institution, dass ein Jugendamt, dass ein ASD sagt, dieses Kind kann nicht in der Familie bleiben, in der es ist. Oder dass Eltern sagen, ich bin so überfordert, das geht hier nicht mehr. Das kann ich ja vielleicht nochmal kurz wiederholen, weil ja nicht jeder Hörer jede Folge hört. Es ist ja so, dass ein Kind aus einer Familie zu nehmen, ist ja an sich eine doofe Idee, weil da gehört es ja hin. Das heißt, wenn ich das tue, muss ja das, was vorher passiert sein, deutlich schlimmer sein, als das Kind aus der Familie zu nehmen, was ja ein krasser Eingriff ist. So, und wenn ich mir das klar mache, dann beginnt eine Hilfe damit, mir klarzumachen, dass ich erstmal gar nichts erwarten kann, weil Kinder und Jugendliche häufig Bindungserfahrungen mit Erwachsenen gemacht haben, die sehr ungünstig waren. Und jetzt kann ich nicht kommen und sagen, jetzt bin ich als neuer und verlässlicher Erwachsener Bezugspunkt da und jetzt kannst du dich ja auf alles verlassen. Ja, Pustekuchen. Sondern dieses Vertrauen, was ich natürlich brauche, um langfristig gut zusammenzuarbeiten, das muss ich mir hart erarbeiten als Erwachsener.
Aber gehen wir mal davon aus, dass passiert. Also ich mache mal ein Beispiel. Bei uns kommt ein Kind in eine Einrichtung mit 6 Jahren, startet hier bei uns. Es gibt ganz tolle Pädagogen, die Ankommenszeit gewähren, die sich mit dem Kind einfinden, die miteinander erarbeiten, zu sagen, was brauchst du, was können wir geben, wie ist dein Rahmen, wie ist unser Rahmen, wie können wir dich unterstützen, wir nehmen dich an, wo du bist. Und das gelingt alles, was ja schon mal auch ein großer Schritt Arbeit ist, ein großes Invest, sich selbst reinzugeben. Wir sprachen in anderen Folgen darüber, was braucht es für eine professionelle Nähe, wann braucht es professionelle Distanz. Alles funktioniert gelingbringend. Und dann gibt es keinerlei Konflikte mehr, weil wir alles über das Bindungsverhältnis lösen können. Oder gibt es trotz gelingbringender Bindung eben Veränderungen, die das schwer machen? Also mein Kind ist noch relativ klein, du hast alterstechnisch größere Auswahl an Kind zu sagen. Du kannst auf ein bisschen Erfahrungsschatz auch zurückblicken. die Herausforderungen in der Alterskategorie, die ich gerade begleiten darf, die sind durchaus, glaube ich, andere, als denen du dich schon stellen durftest, die du begleiten durftest. Da würde ich sagen, selbst mit einer guten Bindung fordert einen das massiv heraus und manchmal eben auch nicht gelingen bringt. Manchmal passieren Fehler, manchmal brechen Bindungen. Und warum soll das in Jugendhilfe nicht so sein? Und da frage ich mich, was passiert denn, wenn ich bei dem Kind, wo wir gut gemeinsam arbeiten konnten, es gibt ein sicheres Bindungserleben, wenn das mit 15 durch Umstände wie Pubertät, wie soziale Umstände, Peer Group, wenn sich da einfach Dinge verändern?
Konflikte. Schwierigkeiten, das Gefühl zu haben, boah, ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. Ich bin völlig ohnmächtig. Ich habe Momente von Freude, von Trauer, von Ohnmacht, von Wut, von ich weiß überhaupt nicht weiter zu ich bin der glücklichste Mensch der Welt, dass ich diese Kinder habe. Das gehört alles zum Leben, das gehört alles zur Erziehung dazu. Und zwar zu einer gelingenden Erziehung dazu. Nichts davon ist schlimm. Und alles davon ist förderlich, ehrlich gesagt. Alles davon ist absolut förderlich. Ich will ein bisschen aufräumen, damit es irgendwie ein gelingender Erziehungsprozess möglichst glatt ist. Das Gegenteil ist doch der Fall. Zu lernen, sich auseinanderzusetzen, zu merken, Erwachsene sind auch nur Menschen und Erwachsene, die machen auch Fehler. Und aber habe ich dann eigentlich den Hintern in der Hose, mich für meinen Fehler zu entschuldigen bei meinem Kind? Das sind ja Fragen, die dann wichtig sind. Überhaupt nicht, ob irgendwie ein Erziehungsprozess besonders glatt läuft. Da würde ich mir eher Sorgen machen, da kann irgendwas nicht stimmen. So.
Du hast gerade gesagt, Ohnmacht gehört dazu. Bleibst du bei dem Wort Ohnmacht? Ich finde, sich ohnmächtig fühlen ist sehr vehement. Ich finde, man darf sich herausgefordert fühlen. Also gerade, wenn wir nochmal gucken, wir reden ja jetzt nicht nur über das häusliche Setting, also im Rahmen seiner eigenen Kinder, sondern wirklich ja auch in beruflicher Profession. Ich würde mir wünschen, unsere Mitarbeitenden fühlen sich möglichst wenig ohnmächtig.
Ich würde mir das auch wünschen. Und ich weiß aber, als jemand, der auch selber in stationären Erziehungshilfen gearbeitet hat, also ich habe in einer Wohngruppe gearbeitet mit 16-jährigen Jungs, die sehr herausfordernd waren. Und natürlich machst du auch Ohnmachtserfahrungen. Toll, wenn man das nicht macht. Aber wenn du Ohnmachtserfahrungen machst, weil du in dieser Sekunde wirklich keine Idee mehr hast, wie du weiterkommen sollst und weil du in dieser Sekunde wirklich einen Moment lang nicht weißt, wie es weitergeht, ja, dann geht die Sonne am nächsten Tag übrigens trotzdem wieder auf. Das ist nicht schön, eine Ohnmachtserfahrung zu machen. Also wünsche ich auch nicht jetzt jedem so. Aber wenn du die machst, dann ist es auch nicht weiter dramatisch. Und es gibt Kinder, die aufgrund ihrer Symptomatik dir genau das zeigen wollen. Und dann gehört das selbstverständlich auch mal dazu. Das ist kein Zustand, den man dauernd und immer haben muss. Und da wird es auch schwierig. Aber das natürlich gehört es auch mal dazu, sich genau so zu fühlen. Und ich kann dir ehrlich sagen, umso mehr du dich traust, dich einem Klientel zu stellen, die im Leben massivste Erfahrung von Ohnmacht durch sexuelle Gewalt, durch Ausbeutung, ich habe Kinder gehabt, die sind an Nachbarn verliehen worden, damit sie dort vergewaltigt werden, damit die Eltern ihre Drogen bekommen. Wenn du lange genug in Jugendhilfe bist, dann passiert dir das ja nicht einmal, dass du sowas erlebst. Also das sind ja Situationen, mit denen Kinder konfrontiert sind, die können sich ja normale Menschen gar nicht vorstellen. Und ich kann dir sagen, umso mehr du sagst, ich rücke an dieses Klientel ran, ich beschäftige mich genau mit diesen Kindern, ich bin genau für diese Kinder da, desto mehr verspreche ich dir, werden diese Kinder dir zeigen, dass du erlebst, was Ohnmachtserfahrung ist. Und wenn du darauf keine Lust hast, dann darfst du dich diesen Kindern nicht nähern, sondern das gehört dazu. Dann brauchen wir professionelle Möglichkeiten von Supervision, von sehr, sehr guter Fallbesprechung, dass wir da nicht stehen bleiben. Aber dass man denkt, man kann diese Momente vermeiden, daran glaube ich überhaupt nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn es gut aufgearbeitet ist, gut aufbereitet ist, ein gutes Team da ist, dann kann man diese Momente auch nutzbar machen.
Da bin ich bei dir. Für mich war der Punkt, weil du eben gesagt hast, so sie gehören dazu und sie gehören vielleicht auch zu jedem Jugendhilfeprozess. Wir haben verschiedene Formen, wir haben Außenwohngruppen, Regelwohngruppen. Da würde ich sagen, gehört Ohnmacht nicht zwingend zu jedem Jugendhilfeprozess. Er kann einem passieren. Ich glaube, naja, das ist das.
Ich will jetzt nicht zu absolut klingen. So. Und gleichzeitig, wenn du mit 23 Jahren Sozialpädagogik studiert hast und hast vielleicht sogar ein nettes Leben bis dahin gehabt und arbeitest dann plötzlich mit 16-Jährigen, die alles andere als nettes Leben gehabt haben, die krasse Erfahrungen gemacht haben, egal ob in Regelwohngruppen oder auch in Intensivgruppen. Also auch in der Regelwohngruppe bist du ja nicht, weil dein Leben vorher im Ponyhof gewesen ist. Dann verspreche ich dir, machst du am Anfang Ohnmachtserfahrung. Also mich hat meine erste Ohnmachtserfahrung in der Jugendwohngruppe, da würde ich sagen, da habe ich so viel draus gelernt, wie im ganzen Studium nicht. Und ich bin froh, dass ich die gemacht habe. Aber weil sie auch gut aufgefangen wurde und weil da Menschen waren, mit denen ich drüber sprechen konnte. Und natürlich wollte ich das nicht jeden Tag erleben. Aber es war auch gut, das mal zu erleben.
Warst du mit dem Kind, Jugendlichen, der Jugendlichen, wie auch immer, die dieses Ohnmachtsgefühl für dich erzeugt hat oder die dich hat spüren lassen, wie sich Ohnmacht anfühlt? Wie warst du da in Beziehung? Hat sich das dynamisch verändert? Das finde ich spannend, das will ich hören.
Ja, gerne. Das war ein Jugendlicher, ich würde mal sagen 16, 17. Ich mochte den sehr. Also es war ein wirklich sympathischer Typ, hochgradig kriminell und hatte eben auch mehrere Verfahren anhängig. Also der konkrete Anlass war, er musste wirklich seine Arbeitsstunden machen. Sonst war klar, wenn er das jetzt wieder zum wiederholten Male, Gerichte sind ja schon sehr geduldig, nicht macht, dann wandert er ab. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, weil mir einfach sonnenklar war, dass er keine gute Entwicklung nimmt, wenn der in den Jugendknast geht. Und das ist ja auch evaluiert, dass das also keine gute Wirkung hat.
Dass Jugendarrest keine heilsame Erfahrung
ist. Nee, ja? Dass das keine heilsame Erfahrung ist und dass es wirklich keinerlei positive Effekte hat. Außer, dass die Gesellschaft sich besser fühlt. Aber auf die Kinder und Jugendlichen, die dort sind, hat das null positive Effekte. Das wissen wir leider, dass das so ist. Und das wusste ich damals auch schon. Ich hatte ja gerade studiert, also ich war theoretisch gut ausgestattet. Also wollte ich das unbedingt vermeiden. Und der musste nichts weiter machen als fegen, keine Ahnung, mal die Wohngruppe wischen oder so. Dann hätten wir ihm quasi als Institution, was ich heute auch ein bisschen schwierig finde, diese Verquickung. Aber damals war das halt so, ihm ausstellen können, er hat seine Arbeitsstunden gemacht. So, aber das hat er halt nicht. Ich glaube, ich habe ihm den Besen quasi persönlich in die Hand gedrückt und habe gesagt, guck mal, jetzt 3 Meter nach vorne und also irgendwas zu machen, dass er diese blöden Arbeitsstunden macht, damit er nicht in den Knast geht. Das kann ja, also aus meiner Sicht damals, kann ja nicht wahr sein. Das muss doch möglich sein. So, ne? Und er hat das so krass verweigert, gleichzeitig übrigens auch sehr sympathisch verweigert, also immer so verweigert, dass ich ihm auch nicht böse sein konnte. Aber ich konnte sehen, was kommt und ich konnte es nicht verhindern. Und das hat mich so ohnmächtig gemacht, also in Phasen, weil ich doch unbedingt diesen Jungen retten wollte. Also das war meine erste pädagogisch praktische Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe überhaupt so. Und ich war, glaube ich, so ungefähr 23. Und ich wollte ihn retten. Ich habe gesehen, was der für ein Potenzial hat. Also wie intelligent der war, wie witzig der war, wie sympathisch der war. So. Und der wollte sich aber nicht retten lassen. Und das hat viel bewirkt bei mir damals. Und er ist in den Knast gegangen. Und ich konnte das nicht verhindern. So. Und es war wirklich, wirklich schmerzhaft für mich damals. Und hat mich tief geprägt, aber ich würde im Nachhinein sagen, es hat mich etwas gelehrt. Also du kannst unterstützen, du kannst helfen, du kannst zur Seite stehen, du kannst auch helfen, dich selbst zu verstehen, du kannst ganz viel machen. Also ich finde, man kann sehr, sehr wirksam sein in Hilfen zur Erziehung, aber du kannst es ihnen nicht abnehmen. Du kannst ihnen das Problem nicht abnehmen, das funktioniert nicht. Also im Nachgang würde ich sagen, ich bin froh, dass ich die Erfahrung mit 23 gemacht habe und nicht erst mit 35 mit dem Burnout. So, sondern dass ich das gleich von vornherein direkt auf die 12 diese Erfahrung gemacht habe. So, weil das hat mich wahrscheinlich davor bewahrt, in der ungünstige Fahrwasser zu geraten. Denn das ist ja das Problem. Also wenn du das denkst, dass du da irgendwas retten kannst und du da irgendwie so ein Rettersyndrom bekommst, das ist ja die beste Voraussetzung, um wirklich sehr, sehr ernsthaft erkranken und Burnout zu bekommen. Also von daher, genau, das war so eine klassische Erfahrung. Übrigens auch typisch vom Alter, ne, 16, 17, ist halt eine blöde Idee zu denken, dass du da was für ihn machen kannst. Ne? Aber ich finde es andererseits auch verständlich für einen 23-Jährigen, der gerade von der Fachhochschule gekommen ist, also dass er das denkt. Also da gucke ich auch sehr versöhnlich auf den 23-Jährigen Carsten und denke, ja klar, hast du das gedacht, ist doch logisch. So, aber klar würde ich heute sagen, ist jetzt nicht so ein günstiger Gedanke.
Ich kann das so gut nachempfinden. Ich habe während meines Studiums in der Drogen- und Suchtberatung gearbeitet, die aufgeteilt war einmal in den Kontaktcafé und in eine Notstabsstelle für Minderjährige. Und auch da erlebt man sehr oft Ohnmacht. Das waren Minderjährige, die konsumiert haben und häufig, also einfach schon örtlich gelegt, ihren finanziellen Lebensmittelpunkt, also ihre finanziellen Bezüge aus Prostitution gewonnen haben. und oft Elendsprostitution, Sozialprostitution, diesen Bereichen. Und auch da spürt man häufig Ohnmacht, weil man natürlich denkt, das ist einfach mit 17 nicht der Ort, wo du dir ein Kind vorstellen willst, einen jungen Menschen, jungen Erwachsenen und wo man auch an seine Grenzen kommt. Ich habe das im Studium schon erlebt und war eben auch wirklich oft in der Situation zu sagen, aber ich will doch so sehr was anderes für dich und ich tue doch jetzt alles dafür, dass es anders sein könnte. Warum kannst du denn meinen Strohhalm gar nicht annehmen? Ne? Also das ist es ja das. Man sagt irgendwie, ich habe doch eine Idee für dich. Warum kannst du denn die Idee, die ich für dich habe, nicht greifen? Und darin liegt ja schon der Fehler. Die Idee, die ich für dich habe, das ist nicht die Idee, die das Kind, der Jugendliche, der junge Erwachsene für sich hat. Und das ist ein bisschen meine Antwort, die ich in dieser Phase lernen durfte, weil es eben meine Idee ist und ich nicht begleite, was deine, seine, ihre Idee ist.
Und das ist auch, finde ich, auch eine gute Überleitung zu diesem Thema von langfristigen Kinder- und Jugendhilfebeziehungen. Was mir damals wahrscheinlich geholfen hätte, wäre, wenn ich in meinem Studium deutlich mehr über Systemik erfahren hätte. Wäre ich auch im Nachgang sein gut ausgebildet worden und auch in Gesprächsführung, Carl Rogers und in Recht und so. Also es war schon, muss ich sagen, also Lob an die Fachhochschule Braunschweig. Aber systemisch, das war ja auch erst im Kommen so in der sozialen Arbeit und ich durfte ja hinterher auch eine systemische Ausbildung machen. Und zu verstehen, dass der Symptomträger, die SymptomträgerInnen eingebunden sind in systemische Verstrickungen und dass ein Verhalten eine Funktion hat und dass es gar nicht darum geht, macht er jetzt die Arbeitsstunde oder macht er das nicht oder verschwindet die in der Prostitution oder eben nicht, sondern dass das für etwas steht so und meistens auch für etwas im System steht. So, ne? Das macht schon eine Menge aus, sich damit zu beschäftigen. Und ich würde mindestens sagen, dass das für Wohngruppen wahnsinnig wichtig ist. Also wir legen ja sehr, sehr großen Wert auch auf Elternarbeit. Das ist ja nicht nur deswegen, weil wir Elternarbeit an sich, also Elternarbeit hat an sich einen Wert. Aber diese Idee, auf ein gesamtes System zu gucken und was das Verhalten eines einzelnen Kindes, eines einzelnen Jugendlichen mit einem gesamten System zu tun hat, das ist halt relativ entscheidend. Um mir jetzt nicht mal die ganze Facette aufzumachen, mal in einen Punkt reingegrätscht. Das 15-jährige Mädchen, was mit 6 aufgenommen worden ist und mit 14, 15 plötzlich anfängt, gegen alles zu arbeiten, was in der Wohngruppe da ist. Und du fragst dich, was ist denn jetzt los? So, also es gab immer mal Konflikte und so, aber plötzlich geht's wirklich gegen alles. Ja, ist eben kein Zufall. Erstens ist Jugendlichsein eh eine Phase von Autonomie und ich muss mich ausprobieren, ich muss mich gegen Regeln auflehnen, um überhaupt rauszufinden, wer ich eigentlich bin. Und dann kommt darüber hinaus häufig etwas, was mit eigener Identität zu tun hat. Ich wohne eben nicht an dem Ort, von dem ich stamme. Und das sind eben nicht meine Eltern. Und dann muss ich einen Raum haben, das auszuprobieren. Also dann gibt es wirklich die Tendenz, alles zu tun, um diesen Ort, also wirkt das oft, zu verlassen. Und dann werden ganz viele Dinge getan, wo Wohngruppen dann an Grenzen kommen. Das ist dann der Moment, wo ich als Leitung oft ins Spiel komme, weil die sagen, boah, es geht nicht mehr weiter mit dem Mädchen. Das wirklich lässt sich auf gar nichts mehr ein. Und das als Phase zu begreifen, zu sagen, ja, das gehört jetzt wirklich dazu. Das gehört dazu, wenn du als Beheimatungswohngruppe eine GrundschülerIn aufgenommen hast und die wird jetzt Jugendliche. Dann gehört genau diese Phase jetzt dazu. Und da müssen aber Teams wiederum sehr gut begleitet werden, um zu wissen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Weil es kann bedeuten, Mama und Papa haben mich auch schon nicht gehalten und jetzt in meiner Autonomiephase werde ich euch zeigen, dass ihr das auch nicht könnt. Kann es bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, wer ist eigentlich mein Papa? Ich fange an, mich damit vermehrt zu beschäftigen. Und manche machen das sehr unbewusst. Wir hatten mal jemanden gehabt, der ist dann mit 16, 17 wirklich fast durch sein Verhalten, war immer weg und war in so einer Peergroup von Obdachlosen und so. Und bei näherer Betrachtung der Biografie war klar, sein Vater ist obdachlos und unauffindbar. Das ist also im Prinzip ein sehr loyales Kind gewesen, seinem Vater gegenüber. Es lohnt sich wirklich, auf das System zu schauen und sich klarzumachen, dass diese Biografie ihren Raum braucht. Auch in der Wohngruppe oder gerade in der Wohngruppe braucht diese Biografie ihren Raum. Auch in der Pflegefamilie, auch in der Profifamilie braucht diese Biografie, diese Herkunftsbiografie ihren Raum.
Ich möchte eine kritische Frage stellen, vielleicht auch ein bisschen plakativ. Bedeutet, die Lösung dafür ist, unsere Systeme müssen mehr aushalten und dann wird es schon gehen? Bedeutet, wenn wir aushalten, wenn wir über den Punkt hinauskommen, wenn wir Beziehungen weitergestalten, trotz des Abreibens, trotz der Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn wir sagen können, wir sehen die Biografie, wir können das verstehen, wir sehen den guten Grund und wir halten das mit dir gemeinsam aus? Ist das immer die Lösung?
Nein, das wäre viel zu kurz gesprungen, viel zu kurz gesprungen. Also natürlich muss ich viel aushalten. Also jeder, der pubertierende Kinder hat, weiß, dass man da auch mal viel aushalten muss. Und das gilt für eine Wohngruppe genauso. Und natürlich nochmal potenziert, ja, weil die eben nicht die gleichen positiven Bindungserfahrungen mitbringen wie Kinder, die in einer gesunden Beziehung aufgewachsen sind. So, also ja, ich muss viel aushalten, aber das alleine reicht ja nicht aus. Und das ist das, Alex, was ich gerade versucht habe, über systemische Bildung zu sagen. Die ist ja nicht nur dafür da, dass du selber besser verstehst, warum der sich so verhält oder sie sich so verhält, sondern die ist ja dafür da, um damit auch in Aktion zu treten. Also dann ist es auch mal dran zu sagen, ja, okay, was möchtest du wissen über deinen Papa? Wir sind nicht diejenigen, die sagen, du musst hier wohnen übrigens. Du hast die Freiheit zu sagen, du willst zu deinen Eltern? Okay, lass uns gucken. Du bist jetzt 15, 16. Du bist nicht mehr 6. Du bist nicht mehr so schutzlos wie damals so. Und das heißt vielleicht auch manchmal, einen Jugendlichen auch mal vor eine Wand laufen zu lassen. Also das sollte man nicht sehenden Auges tun, ohne vorher drüber gesprochen zu haben, was das bedeutet. Aber manchmal ist das erforderlich. Manchmal ist es wirklich erforderlich zu sagen, okay, da sind die Eltern, du tust gerade alles dafür, um da hinzukommen. Wenn es dann vielleicht noch Signale gibt, ja, jetzt kriegen wir das hin und so. Und da können tausendmal alle Fachkräfte drumherum sagen, nee, das ist aber eine ungünstige Idee. Manchmal muss man das auch ausprobieren, um dann zu merken, ah, das war jetzt keine gute Idee. Und dann darf man vielleicht auch wieder da sein, um das aufzufangen. So in den Fällen, die ich so erlebt habe, kommt es aber gar nicht erst dazu. Sondern dann ist allein schon die innere Freiheit zu sagen, hey, wir sind nicht diejenigen, die dich halten, dass die sagen, ich habe mich auseinandergesetzt. Ich war jetzt mal 3 Wochenenden da. Puh, ich glaube, ich möchte hier bleiben. Alles gut. Ich glaube, umso mehr ich selber festhalte und sage, nee, hier ist der Ort und das musst du doch verstehen, dass wir hier die wirksamen Kräfte für dich sind, umso mehr Ausschlussungstendenzen erzeuge ich. Das heißt, nein, es geht nicht ausschließlich ums Aushalten. Es geht darum, mit diesen systemischen Ideen, die ich gewinne, da brauche ich übrigens auch gute Supervision. Stell dir mal vor, du arbeitest mit jemandem 10 Jahre. Das ist oft länger, als die meisten ihren Partner haben. Oder die haben dann irgendwann eigene Kinder bekommen und die sind aber auch noch keine 10 Jahre alt. Und die sind vielleicht 3 oder 4. Das heißt, die kennen dieses Menschenkind länger als ihr eigenes Kind. Das macht ja auch Beziehungsdynamiken bei dir selbst als Profi. Das muss saugut begleitet werden. Da müssen wir gute Supervisionen haben. Und dann, finde ich, musst du mit diesen systemischen Erkenntnissen in die Aktion treten und arbeiten. Und da gibt's eine Menge Dinge, die du tun kannst. So. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist loslassen. Loslassen und sagen, aber weißt du was, probier dich aus und ich bin trotzdem an deiner Seite. Das hilft häufig, vieles an Zuspitzung zu verhindern.
Ich wollte gerade sagen, also ist quasi eigentlich das gute, gelingbringende Bindungsangebot zu sagen, ich verstehe dich, ich sehe dich und ich gebe dir Raum, dich zu erproben. Und ich bin aber da, wenn du zurückkommen willst. Also es ist nicht ums Aushalten um jeden Preis geht, sondern ums Raum geben und dann aber im Zweifel anknüpfungsfähig zu sein, zu sagen, boah, ich habe probiert und vielleicht war das nicht so eine gute Idee, aber ich durfte meine eigene Erfahrung machen. Also ist das, was eine gelingenbringende Bindung, wenn wir jetzt auf die langen Verläufe gucken, einen Grundstein zu legen, wovon man dann profitieren kann, zu sagen, wir haben die grundsätzliche Bindung und die darf auch Belastung erfahren, die darf erprobt, gespürt, gereizt, ausgereizt werden, erlebt werden und dann darf man sich darauf zurückfinden? Ist das, was es braucht in Jugendhilfe, in langen Jugendhilfeprozessen?
Das ist ein weiterer Baustein, den es braucht in solchen Prozessen und trotzdem nicht die Pauschallösung. Wichtig finde ich, Jugendhilfeprozesse können sehr, sehr unterschiedlich verlaufen. Und ich finde das wichtig, dass wir, egal wie ein Prozess verläuft, dass wir versuchen, einen guten, versöhnlichen Abschluss hinzubekommen. Ich sag mal, was ich damit meine. Es gibt manchmal auch Situationen, in denen Jugendliche aufgrund von systemischen Verstrickungen, die nicht gelöst werden konnten, denn wir sind eben nicht allmächtig, wirklich alles dafür tun, dass es dann nicht weitergeht in einer Wohngruppe. Und es kann auch dann dazu kommen, und das haben wir alle schon erlebt, die in Jugendhilfe länger tätig waren, dass es dann wirklich nicht weitergeht. Und dann finde ich es wichtig, wenn das dann so ist, dann kann ich tausendmal der Meinung sein, dass das keine gute Idee ist. Dann finde ich es wichtig, einen Schritt zur Seite zu treten und zu sagen, und trotzdem sind wir 8 oder 9 Jahre miteinander durchs Leben gegangen. Und egal, wie wütend du gerade bist und egal, ehrlich gesagt, seien wir auch mal ehrlich, wie wütend und verletzt vielleicht manche KollegInnen dann sind. Unser Job ist es, eine gute Supervision zu machen, eine gute Teambesprechung zu machen und nicht mehr wütend zu sein, sondern zu sagen, hey, das ist jetzt gerade der Prozess, der da ist. Und dann trotzdem einen guten Abschluss zu finden. Auch wenn wir das Gefühl haben, es ist ein Abbruch oder sogar eine Entlassung von dem Jugendlichen, ne? Und es gibt fachlich ganz viel, was dagegen spricht. Hey, ihr habt 8 Jahre, 9 Jahre oder 5 Jahre, wie auch immer, miteinander gearbeitet. Das ist wahnsinnig viel wert. Und dann finde doch bitte einen guten Abschluss und sag, hey, und egal, wie wir das jetzt miteinander sehen, wir finden einen würdigen Rahmen, um Tschüss zu sagen. Und wenn du das in dem Moment nicht kannst, dann sind wir einen Monat, 2 oder wie lange auch immer noch da, um würdig Tschüss zu sagen. Wichtig ist, dass ich nicht dann als Profi noch eine Verletztheit mit mir rumtrage, weil mit mir hat das gar nichts zu tun, gar nichts. Und das sich klar zu machen, finde, das ist die große Ressource, auf die wir zurückgreifen können. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen, egal wie eine Hilfe endet, dann trotzdem einen würdigen Abschluss zu finden und einen Abschluss zu finden, der geprägt ist von Mitgefühl und von Zuwendung, das finde ich wahnsinnig wichtig.
Ich würde das komplett teilen, das mal vielleicht zuerst. Und dass ich aber dann kurz so einen Impuls hatte zu sagen, na ja, und es gibt eben auch noch die Prozesse, in denen wir uns einfach gemeinsam oder Kinder und Jugendliche in unseren Rahmen, aus unseren Rahmenbedingungen entwachsen. Das sind ja auch Prozesse, wo es wichtig ist, Beziehungen zu gestalten, wo sich Dynamiken verändern, die Erkenntnis zu haben, zu sagen, okay, wir waren hier ein guter Ort, das darf sein und wir können uns regelhaft, also ne, das, was du gerade beschrieben hast, wäre ja beispielsweise, wenn es über Krisen so weit kommt, aber auch wir können die Erkenntnis erlangen, zu sagen, das Umfeld beispielsweise hat sich verändert durch Aufnahmen, Entlassungen, gibt es einfach auch eine andere Kinder- und Jugendlichengruppe. Und man darf auch in längerfristigen Prozessen und auch wenn Konzepte beispielsweise bis 18 oder Volljährigkeit groß, jeder definiert das übrigens auch anders, ausgelegt sind, darf man einem System auch einfach entwachsen und dann darf es einen Abschied geben und dann bedeutet Beziehung eben auch loszulassen, zu begleiten in Überleitung, in Systeme, die dann passen können und das eben auch in Beziehung eingebettet übergeben zu können. Also in einem ganz regelhaften Prozess, der übrigens auch emotional was mit uns tun darf. Ne? Wenn Kinder und Jugendliche, du hast es gerade gesagt, zum Teil von Mitarbeitenden länger begleitet werden, beispielsweise als ihre eigenen Kinder auf der Welt sind oder wir von einem halben, einem ganzen Leben eines solchen Kinder und Jugendlichen sprechen, dann darf uns das auch emotional berühren, wenn wir feststellen, das Kind, der Jugendliche ist unserem System entwachsen und wir verabschieden uns. Wir gehen in Übergabe, Überleitungsprozesse und finden einen neuen, geeigneten Ort.
Da würde ich so weit gehen und würde sagen, das würde ich regelhaft erwarten, dass wir das tun. Es darf für mich nichts sein, wo wir sagen, ja, das muss man auch irgendwie aushalten oder so, sondern würde ich sagen, nee, das ist mal unser Regelauftrag. Also zu merken, bis wohin bin ich dran, bis wohin bin ich nicht mehr dran und wo gibt's einen anderen Ort, der wichtig ist. Und deswegen haben wir ja auch Verselbstständigungskonzepte bei uns. Und dann gibt's irgendwann den Moment, wo man merkt, ah, das ist jetzt ein viel besserer Ort, weil da vieles positiv gewachsen ist. Und man merkt, diese Selbstständigkeit ist da und die darf ich jetzt auch nicht weiter beschneiden, sondern muss ich diejenige in den nächsten Schritt begleiten. So, es kann auch manchmal sein, dass man merkt, ah, Gruppe ist einfach nicht mehr das Ding. Und da wird's jetzt gerade schlechter. Aber eigentlich hatten wir doch eine positive Entwicklung. Also ist Gruppe vielleicht gerade nicht mehr das Ding. Also das richtig einzuschätzen und da dran zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen und flexibel das anzubieten, was ein Kind, was ein Jugendlicher braucht, das würde ich mal sagen, ist für mich ein Standard, den Jugendhilfe bieten müsste. Ich sage nicht, dass es das immer hinkriegt. Meine Erwartung wäre das, ehrlich gesagt, weil dafür sind wir Profis, um genau das zu tun.
Ich bin auch bei müsste, weil ich glaube, dass die Realität trotzdem so aussieht, dass dieser Moment, das zu erkennen, wann ist jetzt der entscheidende Punkt? Also bis wohin können wir noch wirksam sein? Bis wohin braucht es unsere Unterstützung? Eben auch das Halten, Aushalten, Raum geben und dann aber zu erkennen, okay, Raum geben an dieser Stelle bedeutet Raum geben für einen anderen Ort. Ich glaube, dass das trotzdem ein Prozess ist. Ich glaube auch, dass wir das gut machen und ich glaube aber trotzdem, dass es eine gute Reflexion da braucht im Team, in Dynamiken, wenn wir schon immer das kleine Paulchen hatten, der jetzt aber übrigens ein Paul ist und auch ein Paul sein will und den loszulassen.
Das ist ja klar, finde ich. Wenn ich als Vorgesetzter oder als Leiter einer solchen Institution sage, das ist für mich ein gesetzter Standard, so, dann muss ich natürlich auch etwas dafür tun, damit wir diesen Standard umsetzen. Zum Beispiel vernünftige Supervision, die wirklich gut ist, die fachlich hochqualifiziert ist. ja, Supervision ist nicht, ich rede mal ein bisschen darüber, wie es mir gerade geht. Das darf schon mal ein bisschen mehr sein, so, ne? Und da darf man schon auch mal systemische Grundlagen im Blick haben und ein Team auch mal ein Stück mehr weiterhelfen als Wellness-Oase für die Seele. Das darf schon auch mal ein bisschen mehr sein. Und das finde ich entscheidend, weil wir als Profis unterwegs sind. Und das Zweite finde ich auch ausreichend Raum für Teambesprechung. Den brauchen wir und das ist kein Nice-to-have. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Standard. Und übrigens Teambesprechungen, die den Namen auch verdient haben. Also, dass alle mal darüber reden, was ihnen gerade durch den Kopf geht, wenn sie an Paul denken, das ist keine Teambesprechung, sondern da braucht es eine Struktur, da braucht es in meinen Augen auch eine Methode. Deswegen schulen wir die hier auch übrigens für Teamleitende und auch für Mitarbeitende, also Besprechungsstrukturen, die dazu führen, dass du nach einer Besprechung mit mehr Erkenntnissen rausgehst als vor der Besprechung. Und nicht nur, dass alle sagen, wie doof sie gerade das finden, was sie gerade so erleben. Das bringt in der Regel wenig. Übrigens nicht mal, in meinen Augen nicht mal eine innere Entlastung, sondern das schaukelt sich dann im Zweifel eher hoch. So, also da braucht es hohe Professionalität. Aber ich finde, das sind wir den Kindern und Jugendlichen einfach schuldig, dass wir die auch bieten. Und da bin ich wiederum als Träger das meinen Mitarbeitenden schuldig, dass ich dann auch ausreichende Ressourcen dafür zur Verfügung stelle. Und deswegen ist es auch ein wichtiger Punkt zum Beispiel von Kostensatzverhandlungen, dass man für solche Dinge Zeit und Raum und auch finanzielle Räume zur Verfügung hat, weil das essentiell ist für einen guten Hilfeverlauf.
Total. Und das ist im Prinzip, ist das ein gutes Schlusswort, weil eben für gute Hilfeverläufe, für Beziehungen und Bindungen braucht es Räume, braucht es Besprechungsräume und Kulturen, braucht es Beziehungsräume, also Kindern Raum in der Begleitung und Beziehung zu geben. Und als Träger haben wir eine hohe Verantwortung, diese Dinge möglich zu machen. Wir haben in dieser Folge ein bisschen auch angeschnitten, also über Elternschaft geredet und wollen einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge, die kommen wird, mit der wir uns nämlich mit tatsächlichen Elternfragen einmal beschäftigen wollen. Es wird dazu einen Aufruf geben. Wer uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, wird es auch vielleicht mitbekommen, dass es dazu nochmal einen Fragesticker gibt. Ihr dürft da eure Fragen reinstellen, nämlich auch einmal zu sagen, welche Erziehungsfragen habe ich denn an Menschen wie Carsten und mich als zumindest berufliche Profis mal meine Fragen auch zu platzieren. Dazu wollen wir einladen. Folgt uns also gerne auf Social Media, um das nicht zu verpassen. Und dann freuen wir uns in der nächsten Folge, uns zu beschäftigen mit Erziehung und Erziehungsfragen. Ich sage danke, Carsten, an der Stelle und bis zum nächsten Mal.
Danke, Alex. Tschüss.
Kinderschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.